Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen mit einem schönen Zitat. Man kann keine neuen Ozeane entdecken, hat man nicht den Mut, die Küste aus den Augen zu verlieren. Natürlich musste auch das ein Franzose auch sagen. André Gide, ein Schriftsteller, ich liebe Zitate. Ich kann stundenlang ins Internet nach Zitaten suchen und lesen. Manche sind so inspirierend, begleiten mich Jahren. Manche, naja, könnten von mir sein, nichts Besonderes. Aber manche sind so toll. Zum Beispiel, gegen den Wind zu kreuzen, bringt einen manchmal schneller zum Ziel, als mit dem Wind zu segeln. Deutscher Autor. Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass er dreht, der Realist richtet das Segel aus. Ein britischer Historiker. Wer an der Küste bleibt, kann keinen neuen Ozean entdecken. Magellan, dieser portugiesische Seefahrer, dieses Zitat ist relativ bekannt. Das sind nur 4 Zitate, wie gesagt, ich hätte noch mehr raussuchen können, die ich so faszinierend finde. Und ich musste wirklich bei der Vorbereitung aufpassen, dass ich nicht ein Zitat nach der andere, dass ich schon zum Punkt komme, was ich damit meine. Diese 4 Zitate habe ich ausgesucht, weil sie so gut zu unserem heutigen Thema passen. Zitaten können inspirieren, ermutigen, motivieren. In bestimmten Situationen erlebe ich persönlich, wie Gott mir hilft. Durch ein Zitat, obwohl dieses Zitat gar von keinem Christen gesagt worden ist, aber ich erlebe, wie Gott durch dieses Zitat mir hilft, eine Entscheidung zu treffen. Oder plötzlich mir hilft, auf einen Gedanke zu kommen und plötzlich etwas zu wagen, was ich vorher nicht tun wollte. Viele wissen, dass ich gerne Dinge experimentiere. Das finde ich einfach so spannend. Aber ob man es glaubt oder nicht, es gibt manche Situationen, wo mir einfach den Mut verliert. Wo ich einfach da, ach, was soll. Komm, lass die anderen das einfach mal probieren. Jetzt, es reicht. Und es ist auch kein großes Problem. Aber in bestimmten Situationen des Lebens ist es unheimlich wichtig, Wagnis einzugehen. Daniel hat erwähnt mit der Ehe, ich zeige gerne dieses Bild, der Mann rechts bin ich. Am 2. Oktober haben wir unseren 13. Hochzeitstag mit Birgit gefeiert. Und als wir diese Entscheidung getroffen haben, hatten wir keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Nur, es wird schwer. Das wussten wir. Aber wie Daniel gesagt hat, man konnte es nicht berechnen. Heutzutage versucht man immer wieder zu berechnen, man zieht vorher einfach zusammen ein, 2 Jahre klappt, okay, wir heiraten. Klappt es nicht, dann gehen wir auseinander. Aber eigentlich kann man das gar nicht berechnen, hat man keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Und ich bin so froh, dass wir diese Wagnis eingegangen sind. Ehrlich gesagt, einen Monat davor waren wir kurz davor, das Ganze wirklich zu cutten, weil wir beide, oder vielleicht nur ich, keine Ahnung, kalte Füße gekriegt haben. Aber der Punkt ist, ich bin so froh, dass wir es gewagt haben. Denn Ehe ist ein Wagnis. Du kannst 10 Millionen Bücher drüber lesen und Zeugnisse drüber hören. Menschen sind alle verschieden. Das ist ein Wagnis. Und die Frage ist, lasse ich mich drauf ein oder nicht? Es gibt Sachen im Leben, Momente, Situationen im Leben, wo wir tatsächlich davor stehen und entscheiden müssen, gehe ich diese Wagnis oder nicht. Persönlich in der Ehe lerne ich jeden Tag Sachen, die ich wahrscheinlich nirgendwo anders gelernt hätte. Und ehrlich gesagt bin ich so gespannt, was noch auf uns zukommt, weil ich noch keine Ahnung habe, was noch auf uns zukommt. Und das finde ich so spannend. Sicherlich kennst du das auch. Solche Situationen, Tage, wo du voll motiviert bist und würde sagen, oh ja, ja, das geben wir ein, das ist so, so spannend. Und es gibt einfach Tage, wo du sagst, ach ey, komm, was soll. Lass die anderen machen, ich bin damit fertig. Vielleicht die älteren Geschwister unter uns, die sagen, ach,
rede mal weiter, du bist noch nicht mal 40. Wenn du in meinem Alter bist, da Wagnis, also wirklich, muss das sein. Vielleicht geht es dir so. Ich möchte dir aber auch, ganz egal wie alt du bist, heute wirklich Mut machen. Ein meiner Lieblingszitate von einem österreichischen Schriftsteller. Worte sind Luft, aber die Luft wird zum Wind und der Wind macht die Schiffe segeln. Ich wünsche mir heute Morgen, dass die Botschaft nicht nur Luft wird. Ach, eine Predigt mehr. Ja, wir hören Sonntag für Sonntag die Predigten. Worte sind einfach nur Luft. Manchmal so inhaltlos, so schnell gesagt. Ich wünsche mir aber, dass die Worte der Botschaft heute oder die Worte der Lieder zum Wind werden, die dich motivieren, die dir Mut machen, mit Gott Herausforderungen und Wagnis einzugehen. In deine persönliche Situation, ob du 99 bist oder gerade geboren bist. Solange wir hier auf Erde sind, solange wir leben, geht es um Wagnis. In unserem heutigen Text wird von einem Mann berichtet, der mit Gott etwas wagen wollte, aber sich nicht getraut hat. Er stand buchstäblich an einer Kante und hat sich nicht getraut. Und wir lesen aber, wie er von einem Wort von seinem Herrn gesprochen. Wahrscheinlich das kürzeste Zitat der Welt. Ein Wort, wie er davon inspiriert, ermutigt, gestärkt wird. Komm. Und ich lade euch ein, mit mir in einen meiner Lieblingsbibeltexten hineinzuschauen, wie dieses eine Wort, komm, für Auswirkungen im Leben nicht nur von einer Person, sondern von unheimlich vielen Personen Auswirkungen haben kann. In Matthäus 14, 22 bis 33, ich habe meine Frau heute Morgen im Auto gesagt, ich möchte heute Morgen etwas anders ein bisschen probieren. Nicht den Text gleich am Anfang lesen, sondern im Laufe der Predigt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich nur einen kleinen Abschnitt lese. Ich möchte euch in diese Reise mitnehmen. Bevor diese Geschichte, die Jünger haben etwas Unglaubliches mit Jesus erlebt. Sie haben nämlich erlebt, wie Jesus mit 5 Brote und 2 Fische über 5000 Menschen ernährt hat. Also da dachte ich, schade, der Dieter ist nicht da. Ich dachte, das ist der beste Tipp wirklich. Da müsste man mit Jesus reden, wie er das schafft. Weil am Ende waren alle satt und es gab noch was übrig. Das ist für Gemeinschaftsessen eigentlich genial, oder? Bringt einfach nächste Woche 5 Brote, 2 Fische und werden alle satt sein und wir haben noch was übrig. Jesus schafft das, keine Ahnung wie. Die Jünger waren völlig aus dem Häuschen. Sie dachten schon, wow, wie geht das? Und es tat sicherlich ihnen gut. Denn davor hatten sie vom Tod von Johannes der Täufer gehört. Und dann waren sie auch in Nazareth und Jesus selbst war überhaupt nicht in seiner Heimatstadt, überhaupt nicht willkommen gewesen. Und sie wussten ganz genau, Herodes wird alles tun, um Jesus und die Jünger in den Finger zu kriegen. Bestimmt waren die Jünger so deprimiert, so entmutigt und dachten, meine Güte, wo können wir denn hingehen, wo einigermaßen was klappt? Und vielleicht ist das der Grund, warum wir am Anfang unserem Bericht Folgendes lesen. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Wind aufgekommen war. Jesus schickt seine Jünger voraus, entlässt die Volksmengen. Ehrlich gesagt, ich frage mich, wie er das geschafft hat, allein 5000 Mengen Leuten nach Hause zu schicken. Das wird uns nicht gesagt, aber ich finde es spannend. Das gehört zu meiner langen Liste, die ich Jesus stellen will, wenn ich dann im Himmel bin. Und die Jünger müssen vorausgehen und kämpfen gegen die Wellen. Vielleicht denkt man, sie sind ganz gemütlich im Boot und angeln, machen ein kleines Nickerchen und Sonnenuntergang und warten auf Jesus. Nein! Sie müssen schon wieder kämpfen. Schon wieder müssen sie gegen starken Wind. Kaum hatten sie ein schönes Erlebnis mit Jesus gehabt, und sind sie schon in eine tiefe Phase, in eine Kampfphase, wo sie schon wieder ringen müssen. Also die Oase, das schöne Leben mit leckerem Brot und Fisch und Geschwistern, war sehr kurz. Und wo bitteschön ist Jesus? Ja klar, wir heute in 2017, wir lesen in der Bibel und wir wissen, naja, der ist auf dem Berg und er betet. Wir wissen aber nicht, ob die Jünger das wussten. Es wird uns nicht gesagt, ob Jesus ihnen gesagt hat, Leute, geht schon mal vor, ich entlasse die Leute, geh mit meinem Vater reden. Nein, sondern wir wissen nur, Tatsache ist, Jesus ist nicht da. Während sie schon wieder in eine tiefe Phase, während sie schon wieder psychisch herausgefordert werden. Erst gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Also er lässt sie mehrere Stunden kämpfen, bangen, ringen. Er hat nicht schnell gebetet, Vater, tut mir leid, heute mache ich früher Schluss. Naja, die 12, die du mir anvertraut hast, du hast sie wahrscheinlich jetzt gerade gesehen, da ist kein Verlass auf sie. Ich muss mal schnell losgehen, um sie zu retten, denn sonst werden sie alle wirklich ertrinken. Nein, er hat die ganze Nacht gebetet, er hat sich Zeit gelassen. Erst gegen Ende der Nacht, also wahrscheinlich 3-4 Uhr morgens, ging er zu den Jüngern. Und er ging auf dem See. Ehrlich gesagt, habe ich meine Zweifel, ob das die beste Methode ist, um Menschen zu beruhigen, die gerade voll am Kämpfen sind. Und plötzlich, Jesus hat nichts Besseres zu tun, als auf dem See zu gehen. Die Jünger waren völlig fertig. Sie hatten das nicht erwartet. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie. Und schrien vor Angst. Also Jesus, ehrlich gesagt, muss das sein? Ich meine, muss das jetzt unbedingt sein? War das jetzt mit den Ereignissen in Nazareth nicht genug? Und dann das auch noch mit Johannes der Täufer. Musst du unbedingt noch deine Jünger so herausfordern und so erschrecken? Das war sicherlich nicht das Ziel von Jesus, als er auf dem See gegangen ist. In diesen schwierigen Phase stellt Jesus seine Jünger, stellt Jesus den Glauben, das Vertrauen seiner Jünger auf die Probe. Oder besser gesagt, es wird getestet. Sie werden herausgefordert, um rauszufinden, wo sie stehen. Und das ist unangenehm. Eben, das ist herausfordernd. Das finde ich so spannend. Das fordert von mir, dass ich aus meiner bekannten Zone, aus meiner Komfortzone buchstäblich herauskomme. Ich muss rausgehen aus was ich kenne. Ich muss eine andere Denkweise eingehen. Und die Jünger sind gezwungen, anders zu denken. Jemand auf dem See, der auf dem Wasser läuft, geht's nicht. Sie müssen buchstäblich anders denken und sie kriegen mit der Angst zu tun. Das ist normal. Überleg doch mal heute. Wenn uns was passiert, was wir überhaupt nicht einordnen können, was wir überhaupt nicht fassen können, und dann noch dazu, das ist bedrohlich, das bedroht unseren Alltag, unsere Familie, was uns so wertvoll ist, und wir können uns das nicht erklären, denn die logische Schlussfolgerung ist, wir kriegen mit der Angst zu tun. Das ist menschlich, das ist völlig normal. Deshalb, Vers 27, Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jesus kennt seine Jünger. Es war nicht seine Absicht, sie zu erschrecken, sondern er beruhigt sie. Und da wird's spannend. Weil Petrus buchstäblich einen Schritt weiter denkt als alle anderen. Und das ist wahrscheinlich die positive Seite seiner Impulsivität. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir
zu kommen. Für Petrus reicht es nicht zu hören, ich bin's, Jesus. Es reicht nicht zu wissen, ach, das ist kein Gespenst, das ist Jesus. Nein, er will es erleben. Er will wirklich das hautnah erleben. Und er weiß, es geht nur, indem ich rausgehe. Es geht nur, indem ich zu meinem Herrn auf dem Wasser gehe. Wenn ich da auf dem Boot bleibe, es wird nur Theorie bleiben. Aber das will ich nicht. Also, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu gehen. Petrus will auf seine Komfortzone raus. Er weiß, ich muss das Boot verlassen. Ich muss die Küste verlassen. Denk nochmal dran. Man kann keine neuen Ozeane entdecken, hat man nicht den Mut, die Küste aus den Augen zu verlieren. Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken. Wahrscheinlich waren André Gide und Magellan von Petrus inspiriert. Oder haben die drei miteinander gearbeitet? Das glaube ich aber eher nicht. Der Punkt ist, die Tatsache ist, dass Petrus weiß, wenn Jesus mich ruft, dann kann das Unmögliche gemacht werden, geschafft werden. Und das Faszinierende ist, dass Jesus sich auf Petrus einlässt. Komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf Jesus, auf dem Wasser auf Jesus zu. Als ich das vorbereitet habe, habe ich kurz vorher einen Satz geschrieben. Okay, Julia, versuch mal Deutsch zu denken. Was macht das für einen Sinn, auf dem Wasser zu gehen? Wir sind doch oft so, oder? Bevor wir etwas wagen. Okay, was macht das für einen Sinn? Ich meine, warum kann Petrus nicht wie alle anderen ins Boot bleiben? Sie hätten dahin paddeln können oder mit dem Segeln. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Booten nicht aus. Aber sie hätten einfach mal zu Jesus gehen können. Oder wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann, dann kann er zu uns kommen. Was macht das für einen Sinn, dass Petrus unbedingt schon wieder die Grenzen des Unmöglichen, die Grenzen des Realistischen, die Grenze der Vernunft herausfordern will? Vielleicht haben die Jünger im Boot genau sowas auch gedacht. Vielleicht waren sie vor Angst im Boot und sie waren einfach nur sprachlos über Petrus verrückte Idee. Und nur dazu zieht er das noch durch. Oder vielleicht haben sie sich über ihn lustig gemacht. Hey Leute, typisch Petrus. Die Wellen, der Sturm, das reicht dir nicht. Nein, du musst unbedingt noch rausgehen. Du weißt einfach nicht, wann Stopp ist. Oder vielleicht waren sie so wie versteinert vor dem, was sie gesehen haben. Jesus auf dem Wasser. Diese Gespenst irgendwie. Haben wir noch nie gesehen. Manche waren zwar Seefahrer, Seemänner, aber nicht alle. Manche waren einfach, so wie ich, eher Landleute. Ich muss das Land unter meinen Füßen spüren. Und plötzlich, Sturm, Wind, wahrscheinlich waren sie über Bord, nur dann noch dazu sehen sie einfach Jesus. Wahrscheinlich waren sie, sie konnten das Ganze nicht verarbeiten. Es wird uns nicht berichtet, was sie gesagt, getan oder gedacht haben. Persönlich versuche ich, wenn ich Bibel lese, gerne mich in die Situation der Leute hinein zu versetzen. Ich finde es faszinierend, weil so kann ich wenigstens ein Stück nachempfinden, wie es ihnen ging in dieser Situation. Und hier lese ich von einem Mann, der zwar den Ruf hat, impulsiv zu sein und vielleicht sogar manchmal unüberlegt zu handeln, aber gleichzeitig lese ich, dass dieser Mann nicht einfach so aus dem Boot steigt. Wir lesen ganz klar, Jesus hat nicht gesagt, ich bin's, erschreck nicht, dann stieg Petrus aus dem Boot raus. Nein, sondern Petrus, bevor er diesen Schritt macht, checkt die Lage. Er will auf Nummer sicher gehen, nämlich, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, aus dem Wasser zu gehen. Bevor Petrus das wagt, will er sicher sein, Nummer eins, dass es wirklich mein Herr ist. Nicht irgendwelche andere Gespenst, nicht irgendwelche anderen Narr. Nein, ich will sicher sein, dass es mein Herr Jesus Christus ist, weil dieser Herr mich kennt. Und Nummer zwei, wenn dann dieser Herr mich ruft, dann weiß ich, dass ich an dem See gehen kann. Und noch einmal, Jesus lässt sich auf Petrus ein. Komm, Noch einmal, das kürzeste Zitat der Welt. Dieses Wort, dieser Ruf Jesu inspiriert Petrus, buchstäblich Grenzen zu überschreiten, buchstäblich das Unmögliche zu wagen. Obwohl sicherlich alle im Boot waren, hast du die nicht mehr alle? Bleib doch hier. Aber Petrus weiß, mein Herr hat mich gerufen. Und das ist die Nummer 3, was wichtig ist in diesen Verse 28 und 29. Als Jesus ihn ruft, steigt er aus dem Boot raus und zieht das durch. Seine Worte waren nicht nur Luft. Der Petrus meint buchstäblich, was er sagt. Ich weiß, es gibt andere Stellen in der Bibel, wo wir was anderes lesen von Petrus. Aber hier, in dieser Geschichte, meint Petrus genau das, was er meint, was er sagt. Herr, wenn du es bist, dann komme ich. Und wenn Jesus ihn ruft, dann geht er. Und da merken wir, wenn wir mit Jesus etwas wagen, lässt er sich auf uns ein. Und das Unmögliche wird möglich. Wenn ich von diesem Text spreche, erzähle ich gerne eine Anekdote von unserer Verlobungszeit mit Birgit. Wahrscheinlich habe ich das vielleicht schon mal hier erzählt, aber als wir in unsere Beziehung angefangen haben, Birgit war in Wiedenest und ich war in Praktikum in Holland. Und Birgit wollte unbedingt in die Mission nach Afrika. Deswegen ist sie auch Kinderkrankenschwester geworden. Ich konnte nichts mit Afrika anfangen. Ich wollte in Europa bleiben. Eigentlich wollte ich in Ostdeutschland bleiben. Und ich bin ein Wochenende für eine Konferenz nach Südengland gefahren. Und da habe ich eines Morgens, eben bevor der Veranstaltung, wirklich gebetet, Herr, wenn du willst, dass wir zusammen bleiben, dass wir zusammen weitergehen, dann mach bitte, dass ich heute jemanden kennenlerne, der entweder in Afrika geboren ist oder so lange in Afrika gelebt hat, dass ich meine Fragen stellen kann. Das war kein großes Risiko. Ich kannte niemanden. Und naja, in Südengland, ein Tag, gute Chance, niemanden zu treffen, der aus Afrika kommt. Aber ich habe gedacht, ich habe gebetet. Der Tag ging vorbei. War beruhigt. Ich hatte ein gutes geistliches Argument, meine Frau zu sagen, oder meine Verlobte damals zu sagen, wir müssen nicht nach Afrika. Bis kurz vorm Abendbrot. Meine Praktikumsbetreuerin kam auf mich zu und sagte mir, Julian, komm mal her, ich muss dich hier mal vorstellen. Oh oh. Das war ein Ehepaar aus Amerika. Gut. So reden wir während des Abendbrot zusammen und ich frage, ja, woher kommt ihr? Der Mann sagt mir, ja, aus Amerika. Ja, okay, aber genauer. Naja, eigentlich bin ich in Kenia geboren. Bis 18 Jahre alt, dann bin ich zurück nach USA gegangen, habe ich dort studiert, geheiratet, dann sind wir wieder 15 Jahre in Mission in Kenia gewesen. Ich hatte ein Problem. Gott hat sich auf mich eingelassen. Die Frage ist, ob ich wie Petrus das durchziehe oder nicht. Ja, Julien, aber lies weiter den Text. Das ist schön und gut, was du da erzählst. Aber bitte, so schlau war es nicht, was der Petrus getan hat. Der ist nämlich gesunken. Der hat vielleicht 2 Schritte auf Wasser geschafft und dann danach ist er gesunken. Ja, du machst uns Mut, Dinge zu wagen. Aus dem Boot zu steigen, auf dem Wasser zu gehen und so weiter, schön und gut. Aber was, wenn wir sinken? Was, wenn es schief läuft? Was, wenn wir nass werden? Dann müssen die Leute wieder aufgefangen werden, getröstet werden und so weiter. Also so schlau ist es nicht. Keine Ahnung, ob du gerade ähnlich denkst. Persönlich habe ich schon öfter solche Bemerkungen gehört. Mit Bibelstellen auch argumentiert. Ich kann aber diese Gedanken nur teilweise teilen. Denn tatsächlich lese ich unser Text weiter. Da als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Wenn wir das lesen, haben wir tatsächlich den Eindruck, was Petrus da gewagt hat, geht wahnsinnig schief. 2 Schritte, Sturm kommt, logisch. Wir können das wissenschaftlich erklären, er geht runter. Aber Moment mal, wir müssen in der Tat genau lesen, was da steht. Als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Das heißt, sein Blick, seine Aufmerksamkeit hat sich plötzlich geändert. Er war nicht mehr auf Jesus und auf diesen Ruf, komm, fokussiert, sondern auf die Wellen, auf den Wind. Ich kann mir die Situation so lebhaft vorstellen, wie Petrus hier ist und plötzlich, das wackelt aber ganz schön hier. Und plötzlich ist er tatsächlich nicht mehr auf Jesus konzentriert, sondern auf das Drumherum. Und da fängt er an zu sinken. Lass uns weiterlesen. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Hier merken wir, Jesus ist nicht so hart wie wir. Jesus macht den Petrus direkt keinen Vorwurf, dass er rausgegangen ist. Er ist nicht da, ja na toll, und jetzt? Hä? Ich habe dir doch gesagt, du musst weiter auf mich schauen. Du musst auf mich hören. Behalt das Ziel vor Augen. Du kennst doch das Lied. Hä? Aber nein, du lässt dich ablenken schon wieder. Ja, warum bist du dann nicht im Boot geblieben mit deinen Kollegen? Guck mal, sie sind schon sicher im Boot. Und du? Wie, du kannst mich nicht mehr verstehen? Ach, du bist unter Wasser, alles klar. Wie tief ist das da unten? Nein, sondern sofort streckte Jesus seine Hand und rettet Petrus. Er macht ihn keinen Vorwurf. Musstest du unbedingt schon wieder etwas Beklopptes wagen? Du könntest einfach nicht im Boot bleiben. Nein, sondern Jesus macht ihm zwar einen Vorwurf, aber nicht diese, sondern er wirft ihm vor, warum hast du so wenig vertraut? Du Kleingläubiger. Jesus macht hier deutlich, er will von uns, dass wir tatsächlich Sachen wagen. Er will nicht, dass wir sicher leben im Boot. Er will, dass wir tatsächlich Sachen wagen. Er fordert uns heraus. Er will, dass wir rauskommen und Sachen wagen. Hier wieder ein Zitat, das ich einfach genial finde. Von Francis Chan. Gott beruft uns in der Nachfolge nicht zur Bequemlichkeit. Er fordert uns auf, ihm so vollkommen zu vertrauen, dass wir uns nicht davor fürchten, uns in eine Situation zu begeben, in der wir große Schwierigkeiten hätten, wenn er nicht eingreifen würde. In so eine Situation zu gehen, wenn der Herr nicht jetzt aufkreuzt, wenn der Herr nicht eingreift, habe ich ein echtes Problem. Jesus macht genau diesen Vorwurf an Petrus. Warum hast du so wenig vertraut? Und das ist hier eigentlich, was Petrus macht. Er begibt sich in eine Situation, in der, wenn Jesus ihm nicht seine Hand ausstreckt, hat er ein echtes Problem. Das bedeutet, Gott unvernünftig vertrauen. Keine Hintertürchen. Keine zweite Sicherheit. Falls irgendetwas schief geht, dann hast du immer noch eine kleine Sicherheit. Er will, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Und nicht auf den Gegenwind, nicht auf den Sturm, nicht auf was schieflaufen könnte. Denn wisst ihr was? Und da können mir die älteren Geschwister sicherlich mir recht geben. Im Leben kann alles schieflaufen. Auch was wir meinen, sicher sein könnte, sollte. Ich habe doch alles geplant. Und plötzlich von heute auf morgen kann es schief gehen. Deshalb mache ich dir Mut. Lass dich herausfordern. Ich mache dir Mut, wie Petrus, Schritte einzugehen, in denen du Jesus das Steuer abgibst, in denen du tatsächlich dich auf den Beifahrer setzt. Lass ihn leiten. Und es kann sein, dass du das schon gemacht hast und du sagst, ja, das habe ich schon alles probiert. Du bist schon mal aus dem Boot gestiegen. Du hast schon mal diesen Ruf gefolgt. Und obwohl alle im Boot sagten und so, bleib mal doch hier, sei doch vernünftig. Aber du warst sicher, Gott hat dich gerufen. Und deswegen bist du ausgestiegen. Aber plötzlich war der Gegenwind so stark, waren die Wellen so stark, die Stimmen hinten, hör doch auf, dir was vorzumachen, komm zurück. Diese Stimmen wurden immer lauter. Und Jesus schien immer weiter weg. Und da hast du den Eindruck, der Wind wurde mehr und mehr. Und plötzlich konntest du Jesus in deinen Wolken, in deinem Wind nicht mehr so gut sehen. Du hast die Hand gestreckt und Jesus gerufen. Aber es ist nichts passiert. Und du bist gesunken. Ja, okay, im Nachhinein hast du erlebt, wie Jesus dich dort rausgeholt hat und gerettet hat. Aber diese sofort vom Vers in der Bibel, bei dir hattest du den Eindruck, das waren eher mehrere Wochen. Ein anderes Zeitgefühl. Und dann diese Frage, warum hast du gezweifelt? Und das geht dir nicht aus dem Kopf. Und jetzt, der Prediger da vorne sagt, du sollst noch was Neues wagen. Du sollst wieder aus dem Boot, du sollst erneut aus deiner Komfortzone rausgehen. Vergiss es. Und wenn du das auch kurz in Erwägung ziehst, dann hörst du wieder, wie die anderen im Boot sagen, denk dran, das hast du schon versucht. Das ist schiefgelaufen. Denk dran, du kannst wieder nass werden. Mach dir nicht zu viel Hoffnung. Es kann wieder schief gehen. Also willst du lieber auf Nummer sicher gehen. Und verständlicherweise bleibst du im Boot. Aber wir müssen unseren Text weiterlesen. Bis zum Ende. Dann stiegen beide ins Boot. Und der Sturm leckte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Es steht nicht, alle im Boot starrten auf Petrus und sagten, Mann, ey, du wirst es nie verstehen. Das war schon wieder knapp mit dir. Also wirklich, kannst du nicht etwa denken, bevor du etwas tust? Oder steht auch nicht, Jesus, es tut uns echt leid, aber das ist typisch Petrus. Das ist echt lieb von dir, dass du ihn gerettet hast. Aber wahrscheinlich müsste er den Boden von See berühren, damit er endlich mal versteht, dass er nachdenken muss. Das alles steht nicht hier, sondern dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Diese zwei Verse zum Schluss sind für mich, finde ich, wie seine Häufchen. Viele Leute wissen, dass ich Filme mag. Und das finde ich einfach genauso spannend in diesem Text wie in einem Film, wahrscheinlich in einem Hollywood-Film. Die Verse im 22 bis 31 ist die Kamera auf Petrus und Jesus gerichtet. Jesus auf dem Wasser, Petrus im Boot. Der Herr ruft, Petrus steigt aus, geht ein paar Schritte auf dem Wasser. Wow, spannend, spannend, spannend. Popcorn, spannend. Und Jesus plötzlich, und Petrus plötzlich fängt an zu sinken. Und dann kommt Vers 32. Die Kamera wechselt den Fokus. Petrus verschwindet. Nicht runter, sondern so, okay? Also die Kamera. Der verschwindet. Und ist alles auf Jesus konzentriert. Denn Jesus rettet Petrus. Bringt ihn ins Boot. Der Sturm legte sich. Wow, typisch Hollywood, ja? Sobald sie beide ins Boot sind, dann natürlich, logischerweise, der Sturm wird ruhiger. Also echt, wirklich. Naja, und dann alle werfen sich vor Jesus nieder und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Das heißt, Jesus ist der Mittelpunkt. Die Kamera ist auf Jesus. Alle Blicke treffen sich in Jesus. Alle Blicke konzentrieren sich auf Jesus. Das Wagnis von Petrus hat zu mehreren Sachen beigetragen. Erstens, Petrus' Glauben ist sicherlich gewachsen. Er hat erlebt, dass Jesus klar macht, wie er mit unserer Ahnungslosigkeit, mit unserer Unüberlegtheit, okay, auf gut Deutsch, mit unserer Dummheit umgehen kann. Jesus rettet uns. Das Wagnis von Petrus hat auch dazu beigetragen, dass die anderen Jünger, die im Boot geblieben sind, ganz sicher bequem, lass mal den Petrus machen, der wird das schon erleben, wie nass das Wasser ist. Aber sie haben erlebt, dass man auf dem Wasser gehen kann, wenn man seinen Blick auf Jesus behält. Dass man tatsächlich das Unmögliche erreichen kann, wenn unseren Blick auf Jesus fixiert bleibt und nicht auf die Wellen und nicht auf den gegen Wind oder gegen Stimmen oder was auch immer, sondern nur auf Jesus, dann kannst du auf dem Wasser gehen. Die Jünger haben erlebt, dass Jesus immer noch retten kann, auch wenn wir ihm Probleme mit bis zum Hals säufen. Jesus kann uns immer noch retten. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Aber ich mache dir Mut wie Jesus. Wenn du mit den Problemen bis zum Hals bist und du hast den Eindruck, du kannst dich nicht mehr bewegen, du kannst nicht mehr tun, du hast keine Ahnung, dann hast du immer noch eine Stimme, um den Herrn zu rufen. Mach wie Petrus, rufe zu Jesus: Herr, rette mich. Und er wird die Hand ausstrecken und dich daraus holen. Die Jünger haben erlebt, dass Jesus Sturm und Gegenwind stillt. Es wird nie klappen. Es wird schief gehen, vergiss es. Denk nochmal dran, ich habe es ja schon gesagt. Wenn es schief geht, dann komm ja nicht rumheulen. Ich habe dich gewarnt. Jesus wird diese Stimmen buchstäblich stillen. Ihnen die Klappe halten. Die Jünger haben erlebt, dass Jesus noch mehr Vertrauen von uns erwartet, weil er vertrauenswürdig ist. Ich wünsche mir, wie Daniel gesagt hat, wenn wir dieses Gemeindegründungsprojekt eingehen, dass wir uns tatsächlich in Situationen begeben, wie dieses Zitat von Francis Chan oder wie Petrus, wenn er aus dem Boot geht, wenn der Herr nicht angreift, haben wir ein echtes Problem. Ich wünsche mir, dass wir tatsächlich diese Wagnis eingehen, weil unser Gott vertrauenswürdig ist. Und so werden wir, genau wie die Jünger, erleben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Das haben die Jünger erlebt, indem sie zwar sicher geblieben sind, aber sie haben Petrus gezeigt. Also, man kann stundenlang darüber diskutieren, ob was Petrus da getan hat, wirklich sinnvoll war. Ob das klug oder dumm oder unüberlegt, unvernünftig war. Aber wenn wir unseren Text lesen, genau lesen, dann meines Erachtens, ja, es war sinnvoll und wichtig. Deshalb, wenn du wieder in einer herausfordernden Situation bist, dann lass dich herausfordern. Sieh das nicht als eine Strafe, sieh das nicht als eine Plage, sondern sieh das als eine Herausforderung, eine Möglichkeit, Jesus zu erleben. Wenn du das nächste Mal überlegst, ob es vernünftig und sinnvoll ist, einen bestimmten Schritt zu wagen oder nicht, denk eher dran, dass Jesus deinen Senfkorn Vertrauen dadurch viel mehr bewegen kann, als du dir vorstellen kannst. Ich bin mir sicher, der Petrus hatte keine Ahnung, was Jesus damit machen würde, wenn er gesagt hat, wenn du es bist, dann befehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Aber Jesus hat Petrus berührt und er hat alle anderen Jünger, die das geguckt haben, auch berührt. Denk dran, was Jesus alles tun kann, durch dein Senfkorn Vertrauen. Also ja, es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich, Gott unvernünftig zu vertrauen. Dankeschön. Wagnis einzugehen lohnt sich. Es lohnt sich, nass zu werden, unsere Komfortzone zu verlassen. Es lohnt sich, Jesus alles abzugeben. Auch wenn wir nicht begreifen, was es genau bedeutet und worauf wir uns einlassen. Er weiß das. Und er kann noch einmal mit unserer Ahnungslosigkeit, mit unserer Unüberlegtheit sehr gut umgehen und Menschen um uns herum berühren und Menschen retten. Genau das wollen wir, oder? Dass Menschen gerettet werden, Jesus kennenlernen. Als Schlusswort möchte ich euch ein Zitat mitgeben. Es war auf Englisch, deswegen habe ich es versucht, das zu übersetzen. An manchen Tagen kann ich nur glauben, weil ich weiß, dass Jesus' Hand mich retten kann, wenn ich zweifle. Deshalb wage es. es lohnt sich, Gott unvernünftig zu vertrauen. Ich würde gerne mit uns beten. Wenn es möglich ist.